HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zwischen 1998 und dem Jahr 2000. Die werden untersucht in Den Haag vom Internationalen Kosovo-Tribunal. Zwischen 1998 und 2000 war die aufreibende Zeit vor, während und nach dem NATO-geführten Kosovo-Krieg, an dessen Ende die ersehnte Unabhängigkeit von Serbien stand, damals noch Bundesrepublik Jugoslawien. Das Gericht wurde 2015 vom kosovarischen Parlament eingesetzt, unter großem Druck aus Brüssel und Washington. Untersucht werden sollen Verbrechen, die im Kosovo begangen oder angefangen haben. In Bildern standrechtliche Erschießungen, Entführungen, Morde an politischen Gegnern, Folter, Drogen- und Organhandel und sogar die Tötung von Zivilisten. Vor allem Serben, aber auch kosovo-albanische Zivilisten, die im Verdacht gestanden haben sollen, mit Serben kollaboriert zu haben. Nach 5 langen Jahren liegen nun die ersten Anklagen bei einem Richter, der bis spätestens Ende August darüber entschieden haben muss. Unsere Korrespondentin Andrea Beer hat ein Vorortteam des Gerichts im Kosovo begleitet und Studenten, Nichtregierungsorganisationen und UCK-Veteranen getroffen.
Im Juni 99 werden deutsche KFOR-Soldaten in Prizren aus einem Lader heraus beschossen. Es sind serbische Rückzugsgefechte, denn der Einmarsch markiert das Ende des NATO-geführten Kosovo-Kriegs. Nach dem Abzug der Serben kommt es zu Racheakten an Zivilisten. Vor allem an Serben, aber auch an Roma oder Kosovo-Albanern, die verdächtigt werden, kollaboriert zu haben. Sie werden eingesperrt, gefoltert, vergewaltigt, getötet oder entführt. Der serbische Chirurg Andrija Tomanović verschwindet am 24. Juni 1999, am helllichten Tag in Pristina. Seine Frau Verica sieht ihn nie wieder.
Er war bis 13 Uhr im Krankenhaus und hatte eine Sitzung mit Kollegen. Dann hat er meine Tochter angerufen und gesagt, ich mache mich auf den Weg nach Hause. Das war alles. Danach haben wir nichts mehr von ihm gehört. Er kam nie zu Hause an. Wir haben Gerüchte gehört, dass er von 2 Männern entführt worden ist, die ihn in einem Auto weggebracht hätten. Seitdem haben wir keine Informationen und sind sehr verzweifelt.
Um die Aufarbeitung von Verbrechen wie diesen geht es beim Infoabend in der Hivzi Sulejmani-Bibliothek in Pristina. Corona ist noch kein Thema und ein Beamer wirft lila-weiße Schaubilder an die Wand. Rund 15 Studierende sitzen auf orangen Stühlen und schauen auf Pfeile und Organigramme. Diese sollen das internationale Kosovo-Sondergericht in Den Haag erklären. Ein Team des Tribunals beantwortet Fragen, auch von Burbuce Castrati.
Ich bin in den späten 90er Jahren geboren und deswegen habe ich keine politische Erinnerung an Krieg und Konflikt. Ich habe Glück gehabt und bin im Frieden aufgewachsen. Aber in der Erinnerung der Menschen sind Krieg und Konflikt noch lebendig. Und wir müssen uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen.
Vor Michael Doyle liegt ein Stapel Unterlagen. Der Amerikaner leitet das Vorortteam des Gerichts. Er trägt eine Anzugsjacke über dem hellblauen Hemd und eine Metallbrille. Das Kosovo-Tribunal untersucht die Jahre 1998 bis 2000. Der Zeitraum, in dem auch Chirurg Tomanović verschwand.
Das Kosovo-Sondergericht hat das Mandat, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und andere Verbrechen zu untersuchen, die unter dem damals geltenden Recht begangen wurden. Es geht um Verbrechen, die im Kosovo begangen worden sind oder die dort angefangen haben, bei denen Täter oder Opfer aus dem Kosovo stammen oder aus der Bundesrepublik Jugoslawien. Und es geht um Verbrechen, die in Verbindung stehen mit dem Bericht des Europarats aus dem Jahr 2011.
Der Europaratsbericht des damaligen Sonderberichterstatters Dick Marty ist im Kosovo vielen Menschen ein Begriff. Der Schweizer erhebt darin schwere Vorwürfe gegenüber der UCK, der sogenannten Kosovo-Befreiungsarmee. Sie kämpfte für die Unabhängigkeit der ehemaligen serbischen Provinz Kosovo und genießt bei vielen Heldenstatus. Gleichzeitig wird sie mit haarsträubenden Taten in Verbindung gebracht. Organisierte Kriminalität wie Drogen- und Organhandel stehen im Raum, sowie die Ermordung politischer Gegner. Das Kosovo-Sondergericht in Den Haag befasst sich nicht mit bestimmten Organisationen. Das betont Solène Mottier. Die braunhaarige Französin arbeitet für das Vor-Ort-Team des Haager Tribunals und sitzt neben Michael Doyle unter den lila-weißen Schaubildern.
Dieses Gericht beschäftigt sich nur mit Einzelpersonen und individueller Verantwortung. Es werden Menschen für Verbrechen verantwortlich gemacht, die sie als Einzelne begangen haben, nicht als Vertreter einer Gruppe, einer Gemeinschaft oder einer Ethnie. Es geht nur um individuelle Taten. Das heißt aber nicht, dass das Gericht nur einen einzigen Täter für eine bestimmte Tat verantwortlich machen kann. Das kann auch jemand sein, der die Tat geplant oder angestoßen hat. Es könnte ein Vorgesetzter sein, der ein Verbrechen nicht verhindert oder den Verantwortlichen anschließend nicht bestraft hat.
Die UCK erwähnt Solène Mottier mit keinem Wort. Ein junger, schwarzhaariger Student unter den Zuhörern grummelt schon eine ganze Weile vor sich hin. Dann platzt es aus ihm heraus.
Ich denke, es ist ein Elefant im Raum und wir versuchen alle, ihn zu ignorieren. Wir wissen ganz genau, dass dieses Gericht nur aufgrund des Berichts von Dick Marty eingerichtet wurde. Und es geht immer nur um die Mitglieder der UCK. Und deswegen wissen wir auch, was passiert. Sie sagen immer, sie wissen nicht, was läuft. Ich weiß, dass sie nicht über konkrete Operationen sprechen wollen, aber wir wissen, dass dieses Gericht nur für Angehörige der UCK eingerichtet wurde. Und darüber können wir doch ganz offen sprechen.
Die meisten nicken dazu. Sie finden die Antworten des Haager Teams zu allgemein. Auch was mögliche Anklagen angeht. Michael Doyle kennt solche Erwartungen. Der Bericht des Europarats weise UCK-Mitgliedern Verbrechen zu. Doch ob diese vor Gericht eine Rolle spielen, das sei allein Sache der Anklage und der Richter. Samira Recepi empfindet schon den Gedanken daran als Affront. Serben seien doch damals die Täter gewesen und nicht Albaner.
Ich komme aus dem Dorf Cires in der Nähe von Likošan, wo mehr als 20 Menschen getötet wurden. Darunter eine schwangere Frau. Ich war ein Kind und erinnere mich noch an alles, was an diesem Tag passiert ist.
Die junge Lehrerin stammt aus der Region Drenica im Zentralkosovo, früher eine Hochburg der UCK. Anfang 1998 werden auch dort die Kämpfe immer heftiger. Die Gegner der UCK sind zunächst serbische Polizisten. Dann kommen Soldaten der serbisch dominierten jugoslawischen Armee hinzu, die es damals noch gibt. Unter der blutigen Regie des nationalistischen Staatschefs Slobodan Milošević terrorisieren sie die Menschen im Kosovo. Sie plündern, zerstören und töten bei Massakern ganze Familien. Der fensterlose Raum der Hivze Suleimani-Bibliothek leert sich und Bekim Blakay nimmt sich noch Zeit. Der ruhig und gelassen wirkende Mann hat die gereizte Diskussion über das Haager Gericht aufmerksam verfolgt. Bekim Blakay leitet das Zentrum für humanitäres Recht und setzt sich für Rechtsstaatlichkeit und für eine systematische Strafverfolgung ein, auch von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Eine unabhängige Organisation, die in Pristina und in Belgrad tätig ist.
Ehrlich gesagt hat das Gericht bei den Opfern sehr hohe Erwartungen geweckt. Und man muss davon ausgehen, dass diese Erwartungen enttäuscht werden könnten. Das Sondergericht wird kaum alle Verbrechen behandeln, die im Bericht des Europarats vorkommen. Genauso wenig alle Fälle von Tötungen, die nach dem Krieg geschehen sind und die als politische Morde eingestuft werden.
Die Menschenrechtsjuristen beobachten auch Prozesse im Kosovo, bei denen Kriegsverbrechen und ethnisch oder politisch motivierte Verbrechen verhandelt werden. Nach Abzug der europäischen Richter und Staatsanwälte der EULEX Mitte 2018 liegen alle Fälle in der Hand der kosovarischen Justiz. Staatsanwälte und Richter müssen sich jedoch gegen vehemente politische Einflussnahme wehren. Und es gibt noch ein Problem.
Das größte Hindernis bei solchen Prozessen ist, dass die Sonderstaatsanwaltschaften für Kriegsverbrechen in Serbien und im Kosovo nicht zusammenarbeiten. Solange Serbien den Kosovo nicht anerkennt, wird nicht kooperiert. Das schafft ein Klima, in dem Täter nicht für Verbrechen im Kosovo verurteilt werden. Und umgekehrt.
Bekim Blakays braune Augen wandern die Wand entlang. Dort hängen weit mehr als 100 Fotos, teils verschwommen, teils vergilbt. Sie zeigen Kinder, die rund um den Kosovo-Krieg ums Leben kamen. In gläsernen großen Vitrinen hängen rote oder blaue Kinderhosen, stehen schwarze Turnschuhe, liegen ein Schulranzen, Glasmurmeln und selbstgemalte bunte Bilder. Eine schmerzhafte Ausstellung persönlicher Dinge von toten Kindern von Bekim Blakays NGO. Auch die Studentin Burbuce Kastrati hat die Vitrinen in der Hivze Suleimani-Bibliothek gesehen. Was das Kosovo-Tribunal angehe, hätten viele im Land gemischte Gefühle. Manche würden denken, nur OCK-Soldaten müssten sich vor Gericht verantworten, sagt sie. Es gäbe aber auch Kosovaren, die glauben würden, dies sei die letzte Möglichkeit, zu klären, was in den letzten Kriegsjahren und vor allem danach passiert sei. Es habe viele politische Morde gegeben, betont die Studentin, vor allem nach dem Krieg. Das müsste die Gesellschaft klären. Zwischen 1998 und 2005 werden etwa 100 Menschen durch Attentate getötet und weitere zu Invaliden geschossen. Es trifft Politiker der Demokratischen Liga des Kosovo von Ibrahim Rugova. Und auch er selbst entgeht nur knapp einem Anschlag. Anders als die UCK organisiert Rugova gewaltfreien Widerstand gegen Serbien. Er ist der einflussreiche Übervater der kosovarischen Unabhängigkeit und ab Anfang der 90er Präsident eines Schattenstaats im Kosovo. Denn die serbische Seite verdrängt die Albaner systematisch aus dem öffentlichen Leben. Ab 96 tritt die UCK dann erstmals offen in Erscheinung. Im NATO-geführten Kosovo-Krieg ab März 99 steigt die bewaffnete Guerillatruppe dann auf zum Verbündeten des Westens. Im Juni 99 müssen die Serben schließlich abziehen und die KFOR marschiert ein. Der lange Weg in die ersehnte Unabhängigkeit des Kosovo ist frei.
Direkt mit dem Kriegsende ist dann eine Entwicklung eingetreten, in der die bewaffnete Kraft und noch nicht entwaffnete UCK, das sind etwa 1 bis 2 Monate, wo sie nicht entwaffnet war, nach dem Juni 1999, von ihrer Waffengewalt Gebrauch gemacht hat. Einerseits, um Machtposten der LDK zu erringen. Unter der Kriegssituation hatte die LDK ja keine Macht, aber sie hatte Positionen und ihre Strukturen innerhalb dieses kosovo-albanischen Parallelstaates, die nun nach dem Kriegsende von den neu hinzukommenden, die allesamt eigentlich tendenziell jünger waren und bewaffnet waren, eingenommen wurden. Und eine der Methoden war der politische Mord.
Analysiert Konrad Kleving, Balkanhistoriker am Regensburger Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung. Die UCK wird im September 1999 aufgelöst und offiziell entwaffnet. Doch ihr Herz schlägt weiter. Im einflussreichen Veteranenverband in Pristina. Vorbei an großen roten UCK-Fahnen mit dem schwarzen Doppeladler geht es in das Büro von Hösni Guzati. Der Vorsitzende des Veteranenverbands empfängt im karierten Hemd an seinem großen Holzschreibtisch.
Wir sind nicht gegen Gerechtigkeit, sondern gegen ein befangenes Gericht und damit auch gegen das Kosovo-Sondergericht, das wir als rassistisch ablehnen. Und was die Morde oder Vergewaltigungen angeht, nichts davon ist wahr. Die ganze Welt weiß doch, dass Serbien die Kriegsverbrechen begangen hat. Deswegen sind ja auch die größten europäischen Länder und die USA in den Kosovo einmarschiert. Meiner Meinung nach soll die UCK nur angegriffen werden, um Serbien und Russland zufriedenzustellen.
Kollaborateure mit Serbien seien nicht von der UCK getötet worden. Vergewaltigungen, Folter, Organhandel und all die anderen Vorwürfe seien reine Propaganda. Auch politische Gegner habe die UCK niemals umgebracht. Mehr als 250 ehemalige UCKler hätten eine Vorladung des Sondergerichts bekommen, behauptet Guzzati im Gespräch. Noch ist unklar, ob, gegen wen und welche Verbrechen in Den Haag verhandelt werden. Doch längst brodelt die Gerüchteküche. Denn der Europaratsbericht von Dick Marty nennt Namen. In Verbindung mit organisierter Kriminalität oder Organhandel auch den von Hashim Thaçi, Präsident des Kosovo und UCK-Mann der ersten Stunde. Deckname: die Schlange.
Wenn das Gericht Hashim Thaçi nicht vorlädt, kann es zumachen,
konstatiert der Investigativjournalist Visa Durici. Als das Gericht 2015 vom kosovarischen Parlament eingesetzt wird, ist Hashim Thaçi Außenminister. Die UCK-Lobby läuft dagegen Sturm, doch Thaçi stimmt notgedrungen zu. Der Druck aus Brüssel und Washington ist enorm und Hashim Thaçi formuliert es später so:
Was ich 2015 dachte, denke ich immer noch. Der Sondergerichtshof ist eine historische Ungerechtigkeit für die Menschen im Kosovo. Die internationale Gemeinschaft hat uns verpflichtet, das Gericht einzusetzen und mit drastischen Maßnahmen gegen das Kosovo gedroht, falls wir das nicht tun. Es gibt kein Gericht, das die Würde, Integrität und den Stolz meines Kampfes für die Unabhängigkeit des Kosovo verletzen könnte.
Das Haager Sondergericht ist wie das kosovarische Justizsystem aufgebaut. Chefankläger ist der Amerikaner Jack Smith. Fast 5 Jahre nach dem Einsetzen des Tribunals hat er erste Anklagen übermittelt. Ein Richter in Den Haag prüft derzeit, ob diese ganz oder teilweise zugelassen werden. Bis Ende August muss über die erste übermittelte Anklage entschieden sein. Ob Hashim Thaçi vom Sondergericht befragt wurde, ist nicht bekannt. Die Haager Anklage bestätigt oder kommentiert Anfragen dazu nicht. Seit 2019 machten jedoch eine ganze Reihe Ex-UCKler von sich aus Vorladungen öffentlich. Darunter der langjährige Parlamentspräsident Kadri Veseli. Früher war er Chef des gefürchteten UCK-Geheimdienstes SHIK, der inzwischen aufgelöst wurde. Kadri Veseli kommentierte seine Vorladung nach Den Haag so:
Jeder Freiheitskämpfer ist stolz darauf, das Glück gehabt zu haben, seinem Heimatland zu dienen. Ich bin auch sehr stolz und danke Gott, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat. Ich möchte nicht einen Teil meines stolzen Lebens ändern. Die Geschichte der UCK ist die Geschichte des Rechts der Menschen im Kosovo auf Freiheit und Unabhängigkeit.
Auch der frühere UCK-Kommandeur Ramuš Haradinaj machte eine Vorladung öffentlich und trat im Juli 2019 als Regierungschef zurück. Sein Statement nach der Befragung:
Nein, ich weiß nicht warum. Wir haben um Erklärungen gebeten. Es ging um meine Rolle in der UCK und andere Aspekte, aber nichts Konkretes.
Mit internationalen Gerichten hat Ramuš Haradinaj Erfahrung. 2005 wurde er vom Internationalen Jugoslawien-Tribunal angeklagt, wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit rund um den Kosovo-Krieg. 2012 wurde Haradinaj nach 2 Prozessen freigesprochen. Ein Freispruch mit langen Schatten. Denn Zeugen, die gegen ihn hätten aussagen sollen, waren eingeschüchtert und ermordet worden. Auch vor dem Kosovo-Sondertribunal spielen Zeugen eine wichtige Rolle. Die Verbrechen, um die es geht, liegen lange zurück. Und vor Ort gibt es wenig zu ermitteln. Die Bulgarin Ekaterina Trendafilova ist die Präsidentin des Kosovo-Sondergerichts. Im November 2017 machte die Juristin einen vielbeachteten Besuch im Kosovo. Ihre Pressekonferenz war sehr gut besucht. Und auch der Zeugenschutz interessiert viele.
Das ist einer der wichtigsten Punkte für uns und wir arbeiten sehr intensiv daran. Wir werden unsere Arbeit auf keinen Fall auf Kosten des Lebens und der Sicherheit derer machen, die vor uns stehen.
Doch der Kosovo ist klein und viele Ex-UCK-Kommandeure sind aufgestiegen zu einflussreichen Eliten in Politik und Wirtschaft, gibt der Journalist Visa Durici zu bedenken.
Die Kommandeure kontrollieren Tankstellen, das Baugeschäft und sind auch in der Landwirtschaft aktiv, wo sie von staatlichen Subventionen profitieren. Das heißt, die Hauptfirmen, die öffentliche Gelder für den Bau staatlicher Straßen oder Gebäude erhalten haben, tragen direkt oder indirekt ihre Unterschriften.
Wer solche Verflechtungen recherchiert, lebt gefährlich. Serbese Hadjiyay arbeitet für kosovarische und ausländische Zeitungen und Portale und sie berichtet viel über Kriegsverbrechen im Kosovo.
Berichte über Verbrechen, die Albaner begangen haben, sind nach wie vor ein Tabu. Sie müssen mit Fakten sehr vorsichtig sein. Persönlich habe ich Drohungen erhalten und stehe unter Druck, gerade wegen der Berichte über mögliche Verbrechen auf beiden Seiten. Bisher war es eine große Belastung für Journalisten, die versuchen, über mutmaßliche Verbrechen von Albanern während und nach dem Krieg zu berichten.
Geht es in Prozessen um Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, würden Zeugen bedroht, eingeschüchtert und getötet, sagt Serbese Hadjiyay. Eine Gefahr, die sie auch beim Kosovo-Sondergericht nicht ausschließt.
Potenzielle Angeklagte werden versuchen, Zeugen auf ihrem Weg zum Freispruch zu eliminieren. Das Gericht wird sich nach 21 Jahren auf Zeugen stützen, da andere Tatsachen nach dieser Zeit fast nicht mehr vorliegen.
Ein kleines Lokal in Gračanica bei Pristina. Das Vorortteam des Haager Tribunals hat gerade über Mandat und mögliche Opferbeteiligung referiert. Aber so richtig in Gang kam die Sache nicht. In dem kleinen Städtchen leben vorwiegend Serben, wie Oliver Vujovic. Vor allem Roma sind der Einladung durch Vertreter von NGO-Aktivisten wie Oliver Vujovic gefolgt. Im Konflikt zwischen Serben und Albanern gerieten sie häufig zwischen die Mühlen und wurden teils sogar von beiden Seiten des Verrats beschuldigt. Fragen stellen sie hier keine. Das Vertrauen in den Zeugenschutz würde fehlen, denn im Kosovo sei Einschüchterung durch politisch Mächtige an der Tagesordnung. Im Job, bei Wahlen und natürlich vor Gericht.
Wir reden über Zeugen. Bevor sie aussagen dort, kommt jemand zu ihnen nach Hause, macht ihnen Angst. Ich meine jetzt nicht Haradinaj oder diesen oder jenen. Aber wenn jemand an der Macht ist, haben die Menschen Angst zu reden.
Seit Anfang 2018 haben vor Ort Teams des Internationalen Sondergerichts im Kosovo mehr als 50 Treffen absolviert. Solène Mautier hat in Peja, Mitrovica, Prizren oder Pristina mit vielen Menschen diskutiert.
Es ist umstritten. Die Menschen haben sehr unterschiedliche Meinungen über das Gericht. Es ist wichtig zu sagen, dass wir nicht in den Kosovo kommen, um Menschen davon zu überzeugen, dass das Gericht eine tolle Sache ist, sondern wir wollen über das Gericht informieren. Wir bekommen Feedback und hören Meinungen und Befürchtungen und das nehmen wir mit zurück nach Den Haag. Wir versuchen, niemandes Wahrnehmung zu beeinflussen, sondern wollen informieren und Fragen beantworten.
Mehr als 13.000 Menschen wurden vor, während und nach dem Kosovo-Krieg getötet oder gelten als vermisst. Mehr als 10.000 Albaner, mehr als 2.000 Serben. Die anderen gehören Minderheiten wie Roma an. Das Vertrauen für ein friedliches Miteinander im Kosovo fehlt, bedauert der serbische Aktivist Oliver Vujovic.
Nicht nur das Gericht kann zur Versöhnung führen. Wir haben so viele Probleme im Kosovo. Wir lernen eine unterschiedliche Geschichte und wenn Serben und Kosovo-Albaner zusammenleben wollen, müssen wir die gleiche Geschichte lernen. Und dann Schritt für Schritt weiter.
Die kosovo-albanische Studentin Bobuce Kastrati denkt in eine ähnliche Richtung.
In dieser Region lernen wir nur eine Seite des Krieges. Und ich finde, das ist ein großer Fehler, den wir als Region machen. Länderübergreifende Gerechtigkeit bleibt da eine wichtige Sache. Da müssen wir mehr machen und darüber aufklären, was hier in den 90ern los war.
Ohne eine unabhängige, schlagkräftige Justiz und Zusammenarbeit können Verbrechen nicht geahndet werden, wiederholt der Menschenrechtler Bekim Blakaj. Denn er weiß, dass es immer die Täter sind, die Gerechtigkeit verhindern wollen.
Vom Status quo haben die Opfer rein gar nichts. Wieder einmal sind Opfer von Kriegsverbrechen die größten Verlierer. Und wieder einmal gewinnen diejenigen, die Kriegsverbrechen begangen haben, denn sie werden nicht bestraft.
Offene Ablehnung und ein Funken Hoffnung. Wie das Haager Sondertribunal im Kosovo gesehen wird, darüber hat unsere Korrespondentin Andrea Bär berichtet. Mein Name ist Liane Stahl und die Reportage finden Sie wie immer bei uns im Netz auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.